Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext des heutigen Sonntags steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Hebräer, Kapitel 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, der zweite Sonntag nach Ostern ist der Sonntag des guten Hirten. Der Wochenspruch erinnert daran und auch unser Predigttext führt uns diesen guten Hirten vor Augen. Jedoch redet er von diesem guten Hirten nicht in einem Rundumschlag. Als Schlusswort des Hebräerbriefes, sozusagen als Segenswunsch am Ende, greift der Text lediglich einen Aspekt heraus. Der große Hirte mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen, und er schaffe in uns, was ihm gefällt. Im Mittelpunkt steht das griechische Wort katartissai. Er mache euch tüchtig, heißt es in der Übersetzung, aber das gibt nur ungefähr wieder, was der gute Hirte tut. Katartissai, dieses Wort ist ein medizinischer Fachbegriff, und bedeutet einrenken. Darum geht es also, Jesus Christus, dass wir im Leben und im Glauben wieder bewegungsfähig werden, dass wir als Teil seines Leibes nicht schlaff herunterhängen. Der Hebräerbrief als Ganzer ringt in seelsorgerlicher Art um eine Gemeinde, die keine Hoffnung, die keine Zuversicht mehr hat. Eine Gemeinde, die angeschlagen und am Ende ist. Dieser Brief spricht in die Lebenslage von Menschen hinein, die sich selber keine Chance mehr geben, die abkoppeln und damit die lebensnotwendige Verbindung verlieren. Der Predigttext ermutigt dazu, sich ganz neu in die Lebensverbindung, in die Lebensgemeinschaft mit Christus einrenken, hineinnehmen zu lassen. Ich möchte diesem Text an drei Punkten entlang gehen. Erstens, im Glauben und Leben abgehängt. Zweitens, durch Christus wieder eingerenkt. Und drittens, mit Gottes Willen voll beschenkt. Das erste, im Glauben und Leben abgehängt. Verrenkungen sind schmerzhaft. Beim Sport, beim Jogging oder bei einer falschen Bewegung kugelt ein Gelenk aus, ein unvorstellbarer Schmerz. Da kann ich mir auch nicht mehr selber helfen. Plötzlich bin ich abgehängt, falle zurück, bin ausgeklinkt. Verrenkungen gibt es nicht nur beim Sport, das gibt es auch im Glauben, auch bei Pfarrern und auch bei Mitarbeitern der Gemeinde. Vielfach sind wir eben nicht diese vorbildlichen, die strahlenden Christen, als die uns andere gerne einstufen. Vielleicht schaut nur keiner tief genug in uns hinein. Paul Humburg, der rheinische Präses der Bekenntnisbewegung, sagte in einer Predigt von sich selber: Ich habe es mir im Grunde anders gedacht. Ich wollte stehen in des Herrn Kraft, aber nun, wie bin ich doch so schwach? Mitten im Einsatz erkaltet die Liebe. Ich wollte eine Rebe am Weinstock sein und nun bin ich ein Rad an einer Maschine. Alles Arbeiten für den Herrn ist so geschäftsmäßig. Das Gebet hat keine Kraft mehr. Müde sitzen wir über der Bibel. Es will das alte Gotteswort nicht mehr so zu uns reden wie in früheren Tagen, wie es früher zu uns sprach. Der Umgang mit dem Herrn hinüber und herüber ist erlahmt. Abgekoppelt und ausgerenkt kam sich auch der junge Gideon vor. Fremde Völker fielen nach der Erntezeit in das Land ein und nahmen schlichtweg alles mit. Es war keine Aussicht darauf, diesem Treiben in absehbarer Zeit ein Ende zu setzen. Die Feinde waren halt mächtiger und Gott hat scheinbar sein Volk verlassen. Oder die Israeliten in Ägypten. Sie fühlten sich im Sklavendienst von Gott abgekoppelt, von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Ausgerenkt und abgekoppelt kam sich das Volk Israel auch einige Jahrhunderte später vor, als sein erster König, der König Saul, im Kampf fiel. Sie waren so stolz auf diesen König, auf diesen großen Recken. Und nun, als er fiel, liefen sie um ihr Leben, orientierungslos wie eine Herde Schafe ohne Hirten. Bei aller Not, die wir selber empfinden, empfindet doch Gott noch tieferen, noch größeren Schmerz. Er will uns eben nicht fertig machen, nicht fallen lassen. Er will das Ausgerenkte, das Abgekoppelte wieder einrenken und anbinden, wieder in die gute, sinnvolle, hilfreiche Stellung bringen. Auch uns will Gott einrenken, uns, die wir im Christenleben ermüden, wo vielleicht wir selber den Eindruck von uns haben, dass gerade so der letzte Schwung noch am Ausrollen ist. Gott ist Friede. So jubelte Gideon, als er merkte, Gott ist mit mir noch lange nicht fertig. Er ist noch nicht am Ende. Gott schiebt mich nicht ab, obwohl ich an seinem Handeln gezweifelt habe, obwohl ich ihn nicht mehr sah. Vielmehr, Gott will mich gebrauchen. Ich soll und darf ein Werkzeug dieses lebendigen Gottes sein für mein eigenes Volk Israel. Und natürlich ist es, dass auf unserer schönen Erde, die Gott zu seinem Lob geschaffen hat, so viel Unfriede, Ungerechtigkeit und so viel Zerstörung herrscht. Doch darüber hinaus ist es noch viel unnatürlicher, wenn wir, die Gott uns als seine Lebensgefährten geschaffen hat, wenn wir keinen Schmerz mehr bei der Gottesferne spüren. Wenn wir meinen, wir kommen ohne ihn aus, wenn wir kein Heimweh nach dem Schöpfer, nach dem Ursprung unseres Lebens haben. Doch Gott ist dann, auch wenn wir so empfinden, noch lange nicht mit uns fertig. Er ist ein Gott des Friedens. Er will uns in seinen Frieden hineinnehmen, uns da hineinbinden. Deshalb lässt er uns nicht ausgerenkt, abgekoppelt irgendwo links liegen. Ich darf sein Friedensangebot in Jesu Tod und Auferstehung ernst nehmen. Dadurch komme ich dann wieder neu in diese Lebensgemeinschaft, Lebensverbindung mit ihm hinein. Dann stehe ich plötzlich im Kraftfeld des Friedens Gottes. Das Zweite, durch Christus wieder eingerenkt. Ich denke an dieser Stelle an Mose und an David. Nach menschlichem Ermessen hatten diese beiden überhaupt keine Chance in ihrem Leben. Mose nicht, als er von seinen Eltern in einem kleinen Weidekörbchen in den Wassern des Nils ausgesetzt wurde. Was sollte aus ihm werden, wenn er da so schön gemütlich hin und her schaukelt? Ebenso wenig auch David. David hatte soeben den Riesen Goliath besiegt und musste einige Tage später vor dem Hass Sauls fliehen. Saul suchte ihn wie einen Floh, selbst in der Wüste. Er ließ ihm keine Ruhe, jagte ihm nach. Er wollte ihn tot oder lebendig haben. Welche Chance hatte dieser David? Doch Gott zog Mose aus dem Wasser heraus. Er sorgte dafür, dass die Prinzessin des ägyptischen Pharao ihn fand und als eigenen Sohn aufzog. So wurde er zum Hirten für das geknechtete Volk Israel. Gott hat auch David, diesen kleinen und anfangs sehr schmächtigen Hirtenburschen, zum Hirten und König über das ganze Volk Israel gesetzt. Gott renkt ein. Gott bereitet Menschen vor, um durch sie in dieser Welt und an seinem Volk zu wirken. Doch beide Hirten, Mose und David, sind lediglich eine Voreinkündigung des einen großen Hirten der Herde Gottes. Des Hirten, den Gott, wie unser Predigttext sagt, von den Toten heraufgeführt hat. Darauf wartete das Volk Israel. Er war durch die Propheten immer wieder angekündigt, verheißen. Mose und David wiesen durch ihr eigenes Leben auf diesen kommenden Hirten hin. Auf den Hirten Gottes, der endlich und wirklich Gottes Frieden auf diese Erde bringen sollte. Und genau davon redet unser Predigttext. Der Gott des Friedens hat unseren Herrn Jesus Christus als den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt. Weil er nicht im Tod geblieben ist, können wir von ihm Großes, ja sogar Entscheidendes für unser Leben erwarten. Dieser Hirte macht sich besondere Mühe, vor allem um die, die verloren sind, um das Ausgerenkte wieder neu in die Gemeinschaft hineinzuführen. Jesus kümmert sich um den, der abgekoppelt hat. Uns heute Morgen gilt dieser Predigttext. Für uns hat Gott Jesus Christus von den Toten heraufgeführt, damit er uns wieder einrenkt und neu gebrauchen kann. Gott hat Jesus als den lebendigen Hirten für uns gegeben, als den Hirten, der das Verlorene nicht übersieht, soweit es vielleicht auch entfernt sein mag. Als den Hirten, dem kein Abgekoppelter unwichtig ist. Er will und kann uns wieder neu hineinrenken in seinen Leib. Doch vielleicht meinst du, was sich bei mir in mir tief innen abspielt, das kann Jesus im Grunde doch nur anöden. Die gehässigen Gedanken hinter meiner frommen Fassade, die Sticheleien, die verletzende Gleichgültigkeit, mit der ich anderen begegne, der ganze Wust an Unaufrichtigkeit, der nur nicht auffällt, weil niemand so genau in mich hineinschauen kann. Jesus jedoch wird das erkennen und wird seinen Finger darauf legen. Kann er wirklich das alles, was bei mir im Grunde ausgeschnappt ist, wieder einrenken? Ähnlich erging es den Christen, für die der Hebräerbrief geschrieben war. Für sie steht hier schwarz auf weiß, durch das Blut des ewigen Bundes hat Gott Jesus von den Toten heraufgeführt. Als Jesus starb, hat er sein Blut für uns vergossen, für die vielen zur Vergebung ihrer Schuld. Sein Blut steht als Zeichen, als unverbrüchliches Siegel für Gottes neuen Bund. Gott hat neu angefangen und mit dem guten Hirten Jesus Christus weist er seinen Weg in die Lebensgemeinschaft mit ihm hinein. Für Jesus Christus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Er sucht den Verlorenen und trägt ihn nach Haus. Und das Dritte, mit Gottes Willen voll beschenkt. Wer von uns diese heilende, zurechtbringende, die einrenkende Hirtenhand Jesu erfahren, gespürt hat, der lernt langsam aber sicher, diesem Hirten zu vertrauen. Sein Handeln ist eben nicht nur auf einen einzigen Punkt beschränkt. Er will uns helfen, seinen Willen zu tun. Er will schaffen, dass in uns geschieht, was ihm gefällt. Wer diesem Hirten vertraut und ihm folgt, der wird sich nach und nach fragen, was willst du dem ich nachfolge, von mir. Lehre mich, nach deinem Gefallen, nach deinen Zielen zu leben. Zeige mir, wie ich deinen Willen besser, klarer, deutlicher tun kann. Doch interessanterweise führt unser Predigttext keine Verhaltensregeln aus. Er bleibt einfach mal auf diesem einen Punkt insistieren. Der Hirte renkt ein und er schaffe in euch, was ihm gefällt. Gustav Werner sagte einmal, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Doch so weit geht Jesus, der gute Hirte, eben nicht. Denn er kennt die notvolle Zerrissenheit in uns selber. Da ist die erschreckende Erfahrung, die auch Paulus auf den Punkt brachte, als er sagte, das Gute, das mir vor Augen ist, das Gute, das ich will, genau das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das geschieht in meinem Leben. Paradox, widersprüchlich, und doch trifft es unsere Wirklichkeit. Jesus machte keinen Vorwurf daraus, als er den gelehrten Theologen seiner Zeit, heute würde man sagen den Pfarrern, vor Augen hielt, ihr seid im Grunde wie übertünchte Gräber, außen schön angepinselt, ihr steht gut da, aber innen voller Unrat und Totengebeine. Dadurch wird deutlich, Christus geht es nicht um irgendein Flickwerk. Er leitet uns nicht an, hier und dort ein wenig zu kaschieren oder ein paar Veränderungen vorzunehmen. Denn der Gott des Friedens will durch und durch heiligen. Er will von uns nicht bloß Gehorsam, nicht bloß Leistung oder Anstand. In uns, sagt unser Predigttext, in uns will er das schaffen, grundsätzlich schaffen, was ihm gefällt. In den vergangenen Tagen haben wir in der Bibelwoche über die 10 Gebote nachgedacht. Oft sehen wir in den Geboten zuerst den Aufruf, den Anspruch, die Aufforderung zum Tun, das Vorzeichen, die Grundvoraussetzung jedoch überlesen und übersehen wir sehr schnell. Über allem steht, ich bin der Herr, dein Gott. Gott ist da. Ohne diesen Gott können wir die 10 Gebote, ohne diesen Gott können wir aber auch die ganzen Leitlinien der Bibel nicht haben. Wo wir ihn, den Geber der Gebote, den Geber der Worte Gottes, nicht im Blick haben, da wird alles handeln, da wird jeder menschliche Erfolg zur Selbstbestätigung. Deshalb ist dieses seelsorgerliche Gebet am Ende des Hebräerbriefes so wichtig für uns. Der, dieser Gott des Friedens, der mache euch tüchtig, er renke euch ein und schaffe in uns, was ihm gefällt. Ich bin der Herr, dein Gott. Das soll unsere Lebenswirklichkeit sein. Das soll unser Leben bestimmen. Ist das wirklich so umfassend bis in die Tiefe meiner Persönlichkeit hinein möglich? Ist das bei mir möglich, trotz aller Zerrissenheit in mir, trotz aller Tendenz, von Gott Urlaub zu machen, mich von Gott abzukoppeln? Ja, Jesus will uns heilen bis hinunter in den tiefsten Keller unserer Seele. Jesus will mich so weit bringen, dass ich natürlich nur gemeinsam mit ihm, ohne Schauspielerei, zu Gott sagen kann, ich tue deinen Willen gern. Denn der Gott des Friedens möchte uns bei sich haben, hier und heute und am Ende der Zeit. Sie und ich, wir gemeinsam sollen zu der großen Schar aus allen Völkern gehören, die den Lobpreis Gottes singen. Den Lobpreis, bei dem wir nur noch staunend herausjubeln können, was er an uns getan hat, was er an anderen tut, wie er selber an uns durch den guten Hirten wirkt. uns befähigt, zu seinem Wohlgefallen zu leben. Amen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.